Gefühle brauchen kurz Ruhe, damit ich sie wahrnehmen kann.
Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Heute zu Gast habe ich Lukas Klaschinski. Er ist nicht nur einer der bekanntesten Psychologen in Deutschland, sondern auch Podcaster und Spiegel-Bestseller. Gemeinsam haben wir uns dem spannenden Thema Gefühle gewidmet. Ein Thema, das uns alle betrifft. Was sind Gefühle eigentlich und wie unterscheiden sie sich von Emotionen? Warum ist es so wichtig, dass wir uns mit unseren Gefühlen auseinandersetzen? Das sind Fragen, die wir besprochen haben und wir sprechen auch darüber, warum wir oft dazu neigen, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Wie das unseren Körper und Geist beeinflusst und wie wir lernen können, eine gesunde Beziehung zu unseren Gefühlen aufzubauen. Freu dich also auf eine Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, praktischen Tipps und inspirierenden Gedanken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Lukas, ein Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, das ist eines, was uns alle betrifft, und zwar sind das die Gefühle. Du meintest, Gefühle sind so dein Thema, worüber du sehr, sehr gerne sprichst. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns mit unseren Gefühlen beschäftigen?
Ja, Gefühle sind am Ende das, was uns jeden Tag begleitet, unser Navigationssystem in der Welt und unsere Verbindung zu uns selber, zu anderen und zu der äußeren Umgebung, weil alles wird am Ende in Gefühle übersetzt. Also was wir schmecken, riechen, hören, ertasten, selbst unsere Gedanken werden in Gefühle übersetzt. Und wenn wir die nicht haben, wenn wir die Verbindung dazu nicht haben, dann haben wir eben dieses Kommunikationsmittel gar nicht zur Verfügung und können nicht in Verbindung treten. Und wenn du dir mal die Zufriedenheits-, Glücks- und Lebensforschung anguckst, dann ist ein ganz wichtiger Parameter für unsere Zufriedenheit, dass wir eben eine Verbindung zu uns selber haben, eine Verbindung zur Welt und eine Verbindung zu anderen. Und die funktioniert über unsere Gefühle. Und wenn wir unsere Gefühle unterdrücken, wenn wir bestimmte Gefühle nicht fühlen wollen, dann haben wir eben diese komplette Bandbreite nicht zur Verfügung. Und deswegen finde ich, ist das Thema so wichtig.
Ja. Und wie kam es dazu, dass du dich mit genau dem Thema so gerne beschäftigst? Also einfach so, weil du darauf gestoßen bist und es eben, wie du gerade gesagt hast, spannend fandest? Oder gibt es da vielleicht auch irgendwie eine persönliche Geschichte?
Ja, meistens beschäftigt man sich ja mit dem am liebsten, wo man selber die größten Themen mit hat. Also ich würde sagen, dass ich jemand war, der ganz, ganz lange auf Abstand zu seinen eigenen Gefühlen gelebt hat. Und irgendwann gemerkt habe, dass das Leben so ist, als ob ich hinter einer Milchglasscheibe lebe, als ob es etwas dumpf ist, als ob ich bestimmte Sachen nicht mitkriege. Also es waren keine großen Ausschläge nach unten, aber auch keine großen Ausschläge nach oben. Das heißt, es war alles so konstant und so ein bisschen wie, als ob ich mir mein Leben in einem Film angucke. Und diesen Kontrast dazu merke ich auch erst jetzt, wo ich wieder eine nähere Anbindung zu meinen Gefühlen habe. Und das kann sich am Anfang total unsicher anfühlen, wenn das kommt. Aber ich würde sagen, das ist auf Dauer eine wahnsinnige Qualität und eine wahnsinnige Bereicherung. Sonst hat man nicht so richtig 100% gelebt.
Und warum ist es denn so, dass viele von uns dazu neigen, Gefühle zu vermeiden? Und wenn wir Gefühle vermeiden, dann sind es ja die unangenehmen Gefühle, die wir vielleicht eher als vielleicht auch negative oder schlechte Gefühle bezeichnen, sowas wie Trauer, Wut und Angst. Vielleicht kannst du uns da mal erklären, warum wir die vermeiden und warum die aber auch wichtig sind, warum wir jetzt nicht nur die für uns positiven Gefühle erleben sollten.
Ja, warum wir die vermeiden, hast du gerade selber schon eigentlich in einem ganz simplen Satz gesagt. Sie sind unangenehm, ne? Wut kann sehr, sehr unangenehm sein. für Frauen häufig aufgrund der Sozialisierungserfahrung unangenehmer als für Männer. Männer nutzen häufig die Wut, um andere Gefühle zu überdecken. Wir reden da in der Psychologie von primären und sekundären Gefühlen. Also wir haben eigentlich zum Beispiel Angst, aber sagen, die Wut ist akzeptierter und das haben wir schon seitdem wir Kind sind erfahren. Deswegen legt sich die Wut über die Angst und dann werden wir wütend in Situationen, wo wir eigentlich Angst haben sollten oder werden wütend in Situationen, wo wir eigentlich traurig werden sollten. Jedes Gefühl ist wichtig und ich unterscheide nicht zwischen negativen und positiven Gefühlen, weil es eben eine Wichtigkeit in jedem Gefühl gibt, sondern zwischen angenehmen und unangenehmen Gefühlen. Und manche haben eben die Eigenschaft, dass sie wahnsinnig unangenehm sind. Ne? Traurigkeit kann total unangenehm sein. Scham, ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl für die meisten. Warum? Was steckt hinter der Scham? Die Scham sagt eigentlich immer aus, dass wir uns gegen die Gruppennormen verhalten. Und gegen die Gruppennorm verhalten hat früher zum Ausschluss aus der Gruppe geführt. Und das konnte dann dazu führen, dass wir irgendwie alleine in der Pampa auf einmal waren. Und da hatten wir schlechte Überlebenschancen. Darum ist Scham auch so ein existenzielles Gefühl. Ne? Wir wären früher vor 10.000 Jahren in der Pampa verhungert, verdurstet, erfroren oder gefressen worden. Und diese Verlinkung gibt es immer noch in uns. Wenn wir diese Anbindung zu unseren Gefühlen nicht haben, dann ist es entweder so, dass wir sie nicht spüren und bestimmte Sachen nicht machen, weil die Gefühle dann auf einer Ebene ablaufen, wo wir es nicht wirklich merken. Wir machen etwas nicht, weil wir eigentlich Angst haben, aber unsere Angst nicht wahrnehmen können. Und da ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Unterschied. Gefühle wahrnehmen heißt nicht, alles machen zu müssen, was unsere Gefühle uns vorschlagen, sondern heißt eigentlich, dass wir das erste Mal die Entscheidungsfreiheit bekommen, das zu tun, was wichtig ist und was wir eigentlich wollen. Und das heißt auch manchmal, Dinge zu tun, obwohl wir Angst haben. Und deswegen sind alle Gefühle wichtig. Und jedes Gefühl hat ja auch eine wichtige Information für uns. Manche Gefühle sagen uns, hey, dieser Mensch ist uns wahnsinnig wichtig, wenn wir traurig sind, weil ein Mensch nicht mehr in unserem Leben ist, weil er gestorben ist und oder weil er irgendwie die Beziehung zu uns abgebrochen hat. Und wie wichtig wären uns andere Menschen, wenn wir nie trauern würden, ne? Und darum ist das ein wichtiges Gefühl. Oder die Wut ist auch ein wichtiges Gefühl, weil sie sagt, hey, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Die ist ein Grenzwächter für mich selber. Es gibt ja Menschen, denen wurde die Wut abtrainiert. Das sind die Überangepassten, so bezeichnen wir die in der Psychologie, die immer zu allem Ja und Amen sagen, die in der Kindheit gelernt haben, sehr stark auf die Bedürfnisse von anderen zu hören und deshalb häufig verlernt haben, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören. Und ja, das sind Menschen, die mit einer größeren Wahrscheinlichkeit in einen Burnout rasseln, weil sie das eben nicht merken. Was geht eigentlich in mir vor? Und darum ist es wichtig, alle Gefühle parat zu haben. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist, zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich ein alter Referenzpunkt, ein altes Gefühl aus der Kindheit und was weist mich auf eine aktuelle Situation hin. Ne? Also das zu unterscheiden ist auch ein kleiner Weg.
Und wenn wir jetzt gewisse Gefühle unterdrücken, du hast es gerade schon angesprochen mit dem Thema Burnout, wie hängt das denn vielleicht mit gewissen psychischen und auch körperlichen Problemen zusammen? Also was können die Konsequenzen sein, wenn wir gewisse Gefühle über einen längeren Zeitraum immer wieder unterdrücken?
Also Gefühle sind ja eigentlich dafür da, um uns Informationen zu geben über die Welt, über auch unsere Gedanken und über unsere Perspektive. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als ob die Boten sind und die klopfen dann an und sagen, hey, guck da mal kurz hin. Und wenn wir das Gefühl wegschieben und sagen, ah, will ich nicht haben, will ich überhaupt nicht spüren, dann muss der Bote ja immer wieder anklopfen und sagen, hey, hier bin ich, du hast noch nicht hingehört, du hast noch nicht zugeguckt, du hast anscheinend nicht mitgekriegt, was ich dir sagen will, ne? Und das heißt, wenn wir zum Beispiel Wut oder Traurigkeit oder auch Scham über eine ganz lange Zeit unterdrücken, setzt das den Körper unter Stress. Und dauerhafter Stress, und das wissen wir ja aus der Forschung, ist schlecht fürs Immunsystem, ist schlecht für unseren Magentrakt, unser ganzes System reagiert eben auf Cortisol und auf Adrenalin. Und das ist eben dieser Dauerstress. Und im Stresszustand sind wir in dem Moment in einer Fight-or-Flight-Situation. Das heißt, wir haben auch gar nicht so viele Reaktionsmöglichkeiten und auch nicht so eine große Perspektive. Deswegen ist es ratsam, nicht die ganze Zeit im Stress zu sein, weil wir nicht die beste Version unserer selbst sind.
Und es gibt ja jetzt Menschen, die gewisse Gefühle stärker wahrnehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Wut anschauen. Es gibt ja viele, die dann sehr schnell ausrasten, andere bleiben eher ruhiger und auch bei der Trauer, manche trauern sehr intensiv und andere dagegen von außen betrachtet, würde man jetzt sagen, die trauern ja gar nicht. Ist das dann als gut oder schlecht zu bewerten, wenn jemand gewisse Gefühle sehr extrem zeigt und andere nicht so? Oder wie kann man das so beurteilen?
Häufig liegt das daran, dass manche an manche Gefühle stärker angebunden sind oder sie nutzen, um andere Gefühle zu überdecken, was ich gerade gesagt habe. Ne? Menschen, die cholerisch veranlagt sind, sind häufig nicht angebunden an andere Gefühle. Und deswegen muss das eine Gefühl quasi die Rolle für die anderen Gefühle übernehmen und schlägt dann so stark aus. Eben wenn sie eigentlich Angst haben in der Situation, werden sie auf einmal cholerisch und kriegen Wutanfall. Weil sie eben diese andere Facette nicht mehr zur Verfügung haben, weil sie das relativ früh verlernt haben. Und genauso kann es sein bei der Traurigkeit, und das finden wir eben, wie gesagt, häufiger bei Frauen, dass sie gelernt haben, lieb, nett und artig zu sein. Und dann, was sollst du da nicht sein? Wütend. Und dann werden sie traurig in Situationen, wo sie eigentlich wütend werden sollen. Das heißt, die Trauer übernimmt die Verantwortung oder die Rolle von ganz vielen anderen Gefühlen und ist dann viel häufiger natürlich auch da. Und dann fängst du auf einmal an zu weinen in einem Meeting, wo du denkst, der Kollege hat mir doch meine Ideen geklaut, ich sollte doch eigentlich wütend werden. Aber du wirst traurig und schämst dich vielleicht auch noch für deine Trauer und ziehst dich zurück. Und das ist auch ganz spannend, wenn wir gucken, wie richten sich Emotionen und vor allem unangenehme Gefühle wie Wut nach außen oder nach innen. Bei Frauen haben wir es häufiger, dass sie sich nach innen richten, dass sie destruktiv gegen sich selber werden. Haben wir auch bei Burnout-Symptomen, ne, dass sie sich dann in negativen Gedanken verlieren, ganz, ganz traurig werden, ganz, ganz niedergeschlagen. Und bei Männern zeigen sich im Verhältnis häufiger die Depressionssymptome im Außen, dass sie gereizt sind, ganz, ganz schnell, dass sie aggressives Verhalten und riskantes Verhalten zeigen. Man würde ja gar nicht damit rechnen, ne? Wenn jemand irgendwie so lebendig ist und aggressiv ist und irgendwie über Grenzen geht, dass er vielleicht eine Depression haben könnte, ne? Und das hat auch ganz, ganz viel mit der Sozialisierung zu tun, wie wir aufwachsen.
Und was sind jetzt so praktische Tipps für diejenigen, die vielleicht schon wissen und merken, ich kann gewisse Gefühle nicht wahrnehmen oder nicht mehr wahrnehmen? Wie kann man das wieder lernen?
Das Schöne ist, es ist wie eine Muttersprache, die wir alle mal gesprochen haben. Ne? Und manche haben dann angefangen, die zu verlernen, weil ihnen das untersagt wurde, weil es bestimmte gesellschaftliche Stereotype gibt. Und man kann die wieder erlernen. Und man kann sich da bestimmte Hilfsmittel zur Verfügung nehmen. Die große Frage ist jetzt, wie kommt man wieder dahin zurück? Ne? Wir haben ja dann häufig diesen Tanz ganz, ganz lange nicht getanzt und das ist ein ungewohnter Schritt. Manche haben ihn total verlernt und wir können uns Hilfsmittel an die Seite nehmen. Und das eine kann sein, dass wir Filme gucken, wenn man zum Beispiel ein Problem hat mit seiner Traurigkeit, wo wir merken, da springt irgendwas an. Ne? Und dann eher in die Ruhe gehen und mal nachspüren, was wird da eigentlich in mir angesprochen. Und häufig bringen uns auch bestimmte Filme oder Musiken in eine Stimmung und wir können eine Referenz in unserer Geschichte finden, warum uns das so anspricht. Und für die anderen, die zum Beispiel Wut nicht so gut spüren, eher mal kurz innehalten, wenn ich merke, da gibt es eine Grenzüberschreitung oder gibt es was, wo ich eigentlich gerade in dem Moment traurig werde, in dem Moment eher innehalten, weil Gefühle brauchen kurz Ruhe, damit ich sie wahrnehmen kann. Hat ja einen Grund, warum wir unter der Dusche immer die besten Ideen haben oder auf dem Fahrrad, weil wir nicht so viel Ablenkung von außen haben. Ne? Und genauso ist es bei Gefühlen. Wir brauchen die Ruhe. Also eigentlich ist es heute Achtsamkeit. Ne? Das heißt, die Wahrnehmung des Moments, um zu spüren, was in diesem Moment überhaupt passiert. Und deswegen ist die ganze Ablenkung, die wir um uns herum geschaffen haben und die, womit wir uns ja auch alle ablenken, ne? Mit dem Handy, mit Essen können wir uns ablenken, mit Sex, mit Shopping, mit übermäßigem Sport, mit Arbeit, mit allem können wir uns heutzutage ablenken. Nicht so gut, um zu uns zu kommen. Und zu uns zu kommen heißt auch immer, zu unseren Gefühlen zu kommen.
Ja, das Thema soziale Medien, was du jetzt angesprochen hast als Beispiel, das ist natürlich, glaube ich, ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema, wo sich viele heutzutage ablenken. Und ich denke mal, dass es bei vielen gar nicht bewusst passiert, dass sie sich damit von ihren Gefühlen ablenken, sondern bei einigen wird das wahrscheinlich einfach unterbewusst stattfinden. Wie kann man da denn selbst aufmerksam drauf werden, dass man vielleicht gerade gewisse Gefühle von sich selber unterdrückt und daran arbeiten?
Also es gibt Hilfsprogramme, die man nutzen kann, ne? Die sind sozusagen eine Schranke, bevor man seine Social-Media-Apps öffnet, dass die einem einen kurzen Moment zu überlegen geben und sagen, hey, warum öffnest du jetzt gerade Social Media? Und das hilft dann, um zu checken, ja, ich habe gerade irgendwie so ein Gefühl der Langeweile. Ganz, ganz häufig ist es Langeweile. Wir halten Langeweile nicht mehr so gut aus. Und Langeweile sind die Räume, wo die meiste Kreativität entsteht, ne? Das ist der Raum, wo wir Ideen haben. Also ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich habe letztens Vipassana Retreat machen wollen. Das ist Meditation 10 Tage am Stück, meistens so um die 9 oder 10 Stunden pro Tag. Also ein ganz, ganz großer Raum, um nachzudenken. Soll man da eigentlich nicht, aber passiert ja automatisch. Also nicht zu denken ist ja so die schwierigste Aufgabe der Welt. Und ich habe dann gemerkt, als ich da war, das war einfach so ein richtig versiffter Ort. Ne? Also wirklich ein richtig versiffter Ort und ich wusste, ich will da nicht bleiben. Und dann habe ich dem Typen das gesagt, dass das hier nicht mein Ort ist und ich fahre wieder. Und habe ich für mich meditiert zu Hause. Allerdings nur 5 Stunden. Ne? Und ich habe gemerkt, wie krass meine Ideen auf einmal gekommen sind zu bestimmten Themen, wo ich eigentlich schon länger irgendwie einen kreativen Hänger hatte. Auf einmal waren sie da. Ich habe mir dann während des Meditierens immer mal wieder einen Block genommen und das kurz aufgeschrieben, damit ich wieder in die Meditation komme. Aber das zeigt ganz gut, wir brauchen eben diese freien Räume. Und wenn wir Hilfs-Apps haben, um uns zu sagen, hey, warum gehst du gerade bei Social Media ran? Dann stellen wir schneller fest, ah, mir ist gerade langweilig. Oh, ich bin eigentlich gerade traurig, will das nicht haben. Oder ich merke, ich bin gerade wütend. Oder das macht mir ein Gefühl von Unsicherheit. Und dann brauche ich mal schnell einen kleinen Dopamin-Kick. Und jemand hat geschrieben, aha, ganz geil, und bin abgelenkt.
Ja.
Und das große Problem, was ich sehe, ist, dass es uns eigentlich von unserem längeren Lebensplan ablenkt. Ne? Wir haben ja so kurzfristige Bedürfnisse, die wir die ganze Zeit befriedigen wollen. Ne? So schnell mal irgendwie was trinken, was essen, dann das. Aber langfristige Ziele brauchen manchmal den Einsatz von uns und sind auch manchmal unangenehm zu laufen. Ne? Ich habe es noch nie bereut, Sport zu machen. Also außer, wenn ich mir irgendwas gebrochen habe. Dabei hätte ich gerne diese Sportsession ausgelassen. Aber Sport ist ja auch häufig unangenehm, während wir es machen. Oder nicht immer angenehm. Ne? Ich mache gerne Sportarten, die mega angenehm sind währenddessen. Surfen, Basketball spielen, ne? Eishockey spielen, Skateboarden und so. Aber es gibt Sportarten, die sind unangenehm währenddessen, aber man fühlt sich meistens danach gut und langfristig profitieren wir mit unserer Gesundheit. Das heißt, das kurzfristige Ziel, uns angenehm zu fühlen, wird nicht erreicht, aber ein langfristiges Ziel. Und das schaffen wir besser, wenn wir nicht abgelenkt sind von unseren Gefühlen.
Ja. Ja, ich merke es oft, wenn ich joggen gehe, und das ist ja eigentlich, ja, würde ich jetzt gar nicht mal als so gut bewerten, dass gerade dann mein Raum für Ideen und Kreativität frei wird, weil es für mich eher so ein Zeichen ist, dass ich ansonsten in meinem Alltag vielleicht nicht genug Zeit dafür einräume. Aber wenn ich joggen gehe und keine Musik höre oder nichts anderes anhöre, sondern wirklich nur laufe, dann merke ich auch immer, dass so viele Ideen kommen, dass ich mich eigentlich kurz gerne hinsetzen würde und alles aufschreiben würde. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass ich mal so einfach nichts machen sollte, weil ich muss wirklich sagen, das ist was, was mir sehr, sehr schwer fällt, nichts zu machen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich der Langeweile entfliehe und deswegen irgendwie am Handy rumscrolle, sondern dass ich eher so den Druck oder das Bedürfnis habe, ich muss ständig irgendwas machen, also was Produktives, was leisten. Also dieses Nichtsmachen, dieses Langweilen oder mal nur den Gedanken freien Raum lassen, weiß ich eigentlich, kann gut tun, ist gut, aber irgendwie ist es noch nichts, was mir leicht fällt.
Ja, möchtest du dazu was hören, oder?
Ja, gerne. Okay. Ich bin sehr offen für Tipps.
Ja, also da kann es total sinnvoll sein, mal zu gucken, warum ist das denn so? Warum habe ich denn so ein großes Bedürfnis, Leistung zu bringen? Und das ist ja nichts Schlechtes nur, ne? Dadurch bist du vielleicht in der Selbstständigkeit, kannst deinen eigenen Weg beruflich gehen, hast auch schon einiges im beruflichen ja, dir erarbeiten können und gleichzeitig fällt es dir vielleicht viel, viel schwerer als anderen, eine Pause zu machen, zur Ruhe zu kommen, dir Zeit für dich zu gönnen und das kann dann dazu führen, dass du dich auf Dauer sehr ausgebrannt fühlst manchmal und über deine Grenzen gehst, ne? Und da kann es Sinn ergeben, mal zu gucken, was steckt denn da eigentlich für eine Angst, für ein Gefühl dahinter und wovor mache ich mir Sorgen? Wir sprechen in der Psychologie gerne dann von Glaubenssätzen, ne? Was dahinter stecken kann, und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ist zum Beispiel, ich bin nur etwas wert, wenn ich leiste. Ich bin nur wert, geliebt zu werden, wenn ich dafür etwas tue, ne? Und was wir verhindern, wenn wir diesen Glaubenssatz haben und immer perfekt nach außen sind und wahnsinnig erfolgreich, dann versuchen wir immer gut auszusehen, sportlich zu sein, etc., etc., dass wir eigentlich die Chance verpassen, eine andere Erfahrung zu machen, nämlich, dass uns jemand so mag, wie wir sind, wenn wir nichts leisten. Und das ist ein ganz, ganz tief erfüllendes Gefühl, ne? So wie ein Kind einen liebt, ne? Ich bin Vater, ich muss jetzt nicht jeden Morgen irgendwie das beste Frühstück zaubern für meine Tochter, damit sie mich liebt. Kinder lieben ihre Eltern einfach, ne? Und das merkt man auch. Mein bester Freund hat in einer Wohngruppe gearbeitet, wo Kinder waren, die schwer misshandelt wurden. Auch die haben ihre Eltern geliebt, ne? Das ist jetzt was Evolutionäres, aber gleichzeitig ist es für einen selber sehr, sehr heilsam, diese Erfahrung zu machen.
Ja, werde ich mich mal näher mit auseinandersetzen und damit beschäftigen. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, bei dem Thema Gefühle unterdrücken, wenn jetzt jemand zum Beispiel Trauer irgendwie nicht so gut wahrnimmt, dass man damit anfangen kann, traurige Filme zu schauen. Was ist jetzt aber mit den Personen, die, wie du auch schon ganz am Anfang angesprochen hast, irgendwie sich viel mehr auf die Gefühle von anderen Personen fokussieren oder die viel mehr wahrnehmen als die eigenen Gefühle? Was kann man denn da vielleicht machen?
Das beschreibe ich auch zum Teil in meinem Buch, fühle ich ganz. Ich habe ja so ein ganzes großes Buch über Gefühle geschrieben, war auch ganz lange auf der Spiegel-Bestsellerliste, war ich total happy drüber. Die sind ja häufig im Fokus auf andere Menschen, ne? Die sind ja zu sehr bei anderen und zu wenig bei sich selber. Und das Erste, was sie tun können, ist erstmal zurückreisen und sich zu fragen, warum habe ich denn diese Art der Wahrnehmung erlernt und wofür war die in der Zeit wichtig, ne? Wir machen ja alles, was uns dient, um zu überleben. Und Kinder, die in schwierigen Elternhäusern groß werden, sind so, dass sie sich einfach anpassen an die Gegebenheiten. Und wenn wir zum Beispiel Eltern hatten, die emotional nicht berechenbar waren, die manchmal total gut drauf waren und dann in der einen oder anderen Minute total anders und keine Konstante hatten, dann tendieren wir als Kinder dazu, uns auf die Eltern einzustellen und zu gucken, wie sind sie gerade drauf und wie muss ich reagieren, ne? Und oder wenn ich nur Liebe erfahren habe, wenn ich irgendwie brav dagesessen habe, wenn ich traurig war, wurde ich getröstet, wenn ich aber wütend wurde, dann wurde ich weggestoßen, ne? Dann hieß es, ey, sei nicht so eine Zicke oder was auch immer. Also seine eigene Biografie kennen, hilft schon mal zu verstehen, wie wurde ich denn programmiert und wie hat sich mein System programmiert. Dann, wenn ich merke, ich bin zu viel bei anderen, zu mir zu kehren, passiert auch über die Ruhe und die Stille, ne? Und da können ganz, ganz viele Achtsamkeitspraktiken helfen, ne? Und für viele ist Meditieren nichts. Ich finde Meditieren auch nicht immer so angenehm. Das heißt, was du gerade gesagt hast, im Wald nicht unbedingt zu joggen, aber spazieren gehen. Da kommt der positive Effekt der Natur dazu. Unabgelenkt, ne? Manche denken immer, ich muss immer überall irgendwie was hören. Ich muss jetzt einen Podcast hören. Ich meine, manche hören uns jetzt ja auch gerade im Wald wahrscheinlich, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Das dürfen wir auch. Aber es muss immer wieder Zeiten geben, wo das passiert, wo wir unabgelenkt sind. Und gleichzeitig Menschen, die zu viel bei anderen sind, die können im Nachhinein auch bestimmte Situationen reflektieren. Zu sagen, hey, da war ich irgendwie wieder bei dem anderen und per Tagebuch dann zum Beispiel zu sagen, wie habe ich mich in der Situation gefühlt, wenn ich innehalte? Auch in den Situationen als solches kurz innehalten und sagen, was kommt denn eigentlich gerade bei mir an, wenn ich jetzt weg von dem anderen gehe und zu mir. Und am Anfang wird da noch nicht viel sein. Am Anfang ist so, ich fühle gar nichts eigentlich. Oder ich fühle die Gefühle von dem anderen. Und je öfter wir das machen, desto mehr kommen wir zu uns selber und fühlen unsere eigenen Gefühle.
Also muss man auf jeden Fall dranbleiben, wie bei vielen Dingen, und es immer wieder von vorne versuchen und darf nicht erwarten, von heute auf morgen klappt's.
Ja, also was wir in der Psychologie ganz, ganz häufig denken und was auch manchmal vermittelt wird, ist, dass es so Erkenntnismomente gibt und von da aus ist alles anders. Aber dieser Erkenntnismoment ist eher ah, es gibt eine bestimmte Sportart, ah, es gibt ein Fitnessstudio. Und der Weg ist dann, auch ins Fitnessstudio zu gehen oder diese Sportart auszuführen. Ne? Ist ein bisschen so, als ob wir ein theoretisches Buch über Gitarre lesen. Wir können dann noch nicht Gitarre spielen. Ne? Also wir wissen zwar, aha, okay, das ist ein F, das ist ein D, das ist ein C, der Griff. So funktioniert er theoretisch, aber wir müssen den auch ausführen und immer wieder ausführen. Und je extremer die Situationen sind, desto eher sind wir geneigt, in alte Verhaltensmuster zurückzuverfallen, weil unser System dann quasi in der Blockade ist und sagt, oh, ich nehme das Sichere. Und je häufiger wir das üben, desto besser können wir auch in extremer werdenden Situationen neues Verhalten zeigen.
Eine Frage, die ich jetzt noch hätte, die wollte ich eigentlich schon zu Beginn stellen. Emotionen und Gefühle. Ist das eigentlich das Gleiche oder gibt es hier einen Unterschied?
Also es gibt einen Unterschied, der hat allerdings in der psychologischen Arbeit nicht so wirklich Relevanz. Also Gefühle sind eher diese subjektive Komponente, das, was ich dann als Wahrnehmung habe. Und das ist individuell ein bisschen verschieden. Emotion, könnte man sagen, ist das Dach über allem. Das ist die psychologische Komponente, die physiologische Komponente, die Verhaltenskomponente und die kognitive Komponente. Also das, ich schlüssel das kurz auf. Die kognitive Komponente heißt ja, dass wir, wenn ein bestimmter Reiz von außen kommt, das bewerten. Also ich mache dir mal ein Beispiel. Es gibt ein berühmtes, es gibt eine berühmte Versuchssituation auf der Capilano Suspension Bridge. Und da gab es eine Versuchsleiterin, die ist verschiedenen Männern auf dieser Brücke, das ist so eine hohe Schwebebrücke, begegnet. Ne? Und dann wurde, glaube ich, später gefragt, ob sie die anrufen wollen oder nicht. Und die hat denen die Telefonnummer gegeben. Und die ist dann verschiedenen Männern auch eben auf dem Festland begegnet, nicht auf einer Brücke. Und was passiert auf so einer Brücke? Wir haben Adrenalinstoß. Und Adrenalin kann verschieden bewertet werden von uns. Einmal als, oh, ich bin erregt, weil ich so eine tolle Person getroffen habe. Und oder ich habe Angst, ne? Ist ja auch bei vielen so auf der Bühne. Manche interpretieren das Adrenalin als Angst und andere sagen, das ist eine positive Erregung. Ich bin jetzt wach und bin voll da. Also, die haben sich überhäufig bei ihr gemeldet, wenn sie ihr auf der Brücke begegnet sind und nicht eben auf dem Festland. Also, es ist die kognitive Komponente, dann gibt es eine physiologische Komponente. Das ist diese körperliche Erregung, meine Atmung wird schneller, meine Herzfrequenz verändert sich, die Schweißproduktion, hormonelle Veränderung. Oder es gibt eine Verhaltenskomponente. Wir verhalten uns ja häufig zu einem Gefühl. Und das alles zusammen ist eigentlich unter dem Dach der Emotion zu sehen. Und dieser Rest, der bei uns ankommt, das ist das Gefühl. Aber um es einfacher zu machen und um damit arbeiten zu können, ist eigentlich das Gefühl das Entscheidende. Und deshalb benutze ich die beide als eins. Weil am Ende klar, kannst du jede Definition wissen, aber es ist wichtig, dass wir irgendwie was in der Tasche haben, wo wir tagtäglich einfach mitarbeiten können. Ne? Sonst ist es immer so, als ob du deinen ganzen Werkzeugkoffer mitschleppst, obwohl du eigentlich nur einen Schraubenzieher brauchst.
Und was sich jetzt viele wahrscheinlich schon denken können nach unserem bisherigen Gespräch, alle Gefühle sind wichtig. Man kann jetzt nicht sagen, gewisse Gefühle muss man oder sollte man nicht fühlen. Aber gibt es Gefühle, wo du jetzt vielleicht auch aus Erfahrung sagst oder was vielleicht auch die Wissenschaft zeigt, wo man sagt, das sind die mehr wichtigen Gefühle und andere sind nicht so wichtig? Gerade für die, die jetzt zuhören und vielleicht auch sagen, ich habe mal festgestellt, dass ich gewisse Gefühle nicht so wahrnehme wie andere. Gibt es da jetzt Gefühle, die schlimmer sind in Anführungsstrichen als andere?
Ich würde mich immer auf die Gefühle konzentrieren, wo ich merke, dass ich mit denen ein Riesenthema habe und das ist halt individuell. Ne? Da gibt es Tendenzen zu, bei Männern und Frauen, aber auch in Kulturen, also in manchen asiatischen Kulturen ist zum Beispiel untersagt, Wut zu zeigen oder auch Wut zu fühlen, und durch die ständige Unterdrückung der Wut gibt es die sogenannte Wutkrankheit in diesen Ländern und die kann letzten Endes zu Depressionen führen. Ne? Also, es ist nicht ein Gefühl, was besonders wichtig ist und ein anderes, was besonders unwichtig ist, sondern es ist individuell zu gucken, mit welchen habe ich Probleme und wie kann ich mich dem mehr widmen, damit ich die ganze Farbpalette im Leben zur Verfügung habe, um das Bild zu zeichnen. Darum geht es eigentlich. Ne? Es geht um Vielfalt Und es geht am Ende darum, die Welt wahrzunehmen mit allen Sinnen, die ich habe, und Gefühle übersetzen eben die Sinne. Ich fände es ganz, ganz schade, irgendwie bestimmte Sachen nicht zur Verfügung zu haben, diese Anbindung nicht zu haben. Das ist ein bisschen so, als ob mir ein paar Finger fehlen auf der emotionalen Ebene.
Und kann man zu viel fühlen oder zu stark fühlen?
Ich glaube, man kann auf jeden Fall in seinen Gefühlen verloren gehen, und das sind meistens auch die Leute, die eben nicht die ganze Palette zur Verfügung haben, sondern sehr an ihre Traurigkeit angebunden sind und zu wenig zum Beispiel an ihre Wut oder an ihre Scham oder an andere oder an ihr Glück, ne? Und dann kann es sein, dass wir uns in Gefühlen verlieren, weil wir eben uns sehr, sehr stark auf eins konzentrieren. Aber diese Leute sind auch häufig bei den Gefühlen von anderen und nicht so sehr bei ihren eigenen Gefühlen und verlieren sich dann drin, ne? Ich mache dir mal ein Beispiel. Meine Oma, die fängt ganz, ganz häufig an zu weinen bei bestimmten Themen, wo sich andere denken so, wow, okay, jetzt hier. Und das ist, weil sie eben keine Anbindung zu allen Gefühlen hat und das dann nutzt, um eben diese emotionale Ladung in Form von Traurigkeit bei diesem bestimmten Thema rauszulassen. Mhm. Und ja, also das würde ich sagen, hindert sie daran. Und gleichzeitig ist sie jetzt 88, ich weiß nicht, ob man das Schiff dann noch gewendet kriegt, aber es ist eben so, ne?
Und weiß sie das, oder ist das aufgrund deiner Arbeit deine Einschätzung oder deine Erkenntnis von außen?
Genau, das ist meine Erkenntnis von außen. Also okay. Ich glaube, sie hat da noch nie drüber nachgedacht. Es ist mir nur schon öfter aufgefallen, und ich bin jetzt auch nicht als Psychologe in der eigenen Familie immer so, dass ich alle Leute auf alles hinweise, weil das könnte auch ein bisschen ungesund sein. Ich versuche mich entsprechend dem, was mir möglich ist, mich zu verhalten, ne? Also ich finde auch immer, man kann immer erstmal die Baustellen bei sich selber aufräumen, bevor man anfängt, irgendwie in die Welt zu gehen. Und da bin ich auch noch dabei. Und gleichzeitig, ne, kann ich natürlich mit ihr ein Gespräch führen, wenn mir bestimmte Sachen auffallen. Also ich sag schon, wenn es mich betrifft, sage ich ihr das schon, oder sage ich auch meinen Familienmitgliedern das, ne? Also meine Oma und Opa, die sind in einer wahnsinnigen Symbiose, meckern die ganze Zeit übereinander, aber leben sehr, sehr symbiotisch zusammen, seit 67 Jahren verheiratet. Und ich wollte ihnen letztens eine Unterstützung zuteilwerden lassen, und hatten sie auch erst gesagt ja, und dann wollten sie das auf einmal nicht mehr, weil das eben diese Symbiose zwischen den beiden und damit ihre Interpretation von Liebe verändert. Und das konnte ich dann auch akzeptieren und sagen, ja, okay, so ist es. Also ich kann mich ja nicht auch in das Leben von anderen immer einmischen, weil ich denke, ich habe irgendwie einen besseren Plan für deren Leben, ne? Und gleichzeitig kenne ich natürlich bestimmte psychologische Mechanismen vom Berufswegen, und wenn es da einen Wunsch gibt, darüber zu reden, dann bin ich da total bereit zu, aber ich drücke denen jetzt nicht irgendwie jedes Mal irgendwie die psychologischen Weisheiten auf.
Ja, klingt gut. Und jetzt als abschließende Frage, wir hatten ja jetzt schon ein paar Tipps in unserem Gespräch, aber hast du vielleicht noch abschließend ein paar Tipps oder Anregungen für die Zuhörerinnen, um die Beziehung zu den eigenen Gefühlen zu verbessern?
Ja, das Schöne ist, dass Gefühle sich immer auf körperlicher Ebene zeigen, ne? Wir kennen es bei der Angst sehr deutlich, da kriegen wir eine Enge im Hals, einen Druck auf den Schultern, manchmal auch so ein Grummeln im Bauch, und sich auf diese Gefühle oder auf diese körperlichen Erregungen zu konzentrieren und zu sagen, ah, okay, wie fühlt sich das denn an als Qualität? So als ob ich in einem Museum bin und dieses Bild, was vor mir ist, nicht bewerte, sondern ganz genau anschaue. Da wurde der Pinselstrich so gemacht, hier hat er solche Farbe verwendet, ah, so hat er die Augen gemalt, und eher mit einer Neugier als mit einer bewertenden Haltung. Und dann lernen wir dadurch, nämlich nicht nur durch die Achtsamkeit muss da sein, um überhaupt zu checken, was passiert. Wir lernen dadurch auch die Akzeptanz. Und das sind die zwei Komponenten, um gefühlsbereiter zu werden. Und Viktor Frankl, ein ganz berühmter Psychiater, hat mal gesagt, und darum geht es ganz, ganz häufig in der Psychotherapie auch, wenn wir den Raum zwischen Reiz, also das, was von außen auf uns zukommt, oder auch der inneren Stimme, und unserer Reaktion betreten können, da gibt es immer einen ganz kleinen Spalt. Und wir merken das, wenn wir gelassen sind, ist dieser Spalt größer. Wenn wir mega gereizt sind, ist der Spalt, dann ist es so, wir reizen von außen und bam, Reaktion. Wenn wir diesen Spalt vergrößern können, diesen Raum betreten können, dann können wir da eintreten und das bedeutet Freiheit. Und der Schlüssel zu diesem Raum ist unsere Gefühlsbereitschaft. Mhm. Und deswegen lade ich dazu ein und deswegen habe ich mich auch so viel mit diesem Thema beschäftigt, weil wir am Ende ein angenehmerer Mensch werden können für uns selber, für andere Menschen und vor allem können wir viel, viel besser unseren Lebensweg verfolgen. Ne? Was ist denn für mich richtig im Zusammenspiel mit anderen Menschen? Das ist immer ein Tanz. Und das, finde ich, ist das Fantastische daran, wenn wir anfangen, näher an uns heranzutreten, näher an unsere Gefühle heranzutreten.
Ja, sehr schön. Und noch eine ergänzende Frage, weil du jetzt meintest, das Grummeln im Bauch, das Bauchgefühl, was ist das denn eigentlich und hat jeder ein Bauchgefühl von uns?
Jeder hat ein Bauchgefühl, nicht jeder hat eine Verbindung zu seinem eigenen Gefühl im Bauch und manche denken, sie treffen nur rationale Entscheidungen, aber am Ende ist eigentlich jede Entscheidung eine Gefühlsentscheidung, weil auch zu dieser rationalen Sicherheitsentscheidung hast du am Ende ein Gefühl, was du wahrnimmst und worauf du dann eine Handlung ausführst. Das Bauchgefühl kann man sehen als so eine Art Sammelbecken für alle Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Ganz viele schnelle, unterbewusste Entscheidungsprozesse und dann eine Wahrnehmung dessen, was da stattfindet. Jemand, der zum Beispiel in einem Township groß geworden ist und ganz, ganz viel Gewalterfahrung gemacht hat, der wird ein anderes Bauchgefühl wahrscheinlich haben, wenn jemand im Dunkeln auf ihn zukommt, irgendwie in Berlin auf dem Kudamm, als jemand, der in einer ganz sicheren Gegend aufgewachsen ist und nie Gewalterfahrung gemacht hat. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz schnelle, intuitive Reaktion auf das, was passiert. Und ich lade auch immer dazu ein, zu gucken, wie wurde man geprägt und mehr auch auf diese intuitive Kraft, die uns allen zur Verfügung steht, zu hören. Kann aber auch falsch sein, das Bauchgefühl, ne? Also gerade in Partnerschaften, wenn jemand sich immer wieder auf ungesunde Beziehungsdynamiken einlässt, kann das Bauchgefühl total falsch liegen. Mhm. Also es muss nicht immer richtig sein. Also ich höre nur auf mein Gefühl. Wenn ich das höre, denke ich so, ja, viel Glück dabei.
Alles klar. Okay, ja, sehr schön. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank. Ist auf jeden Fall wirklich ein sehr schönes und interessantes und wichtiges Thema. Bevor wir zu meinen drei abschließenden Fragen kommen, die jeder Gast bei mir bekommt, wo kann man denn noch mehr über dich erfahren? Wo findet man dich?
Also auf jeden Fall auch auf Instagram, ne? Unter lukas.klaschinski. Dann gibt es natürlich mein Buch Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Gefühle verstehen und zulassen. Habe ich den Untertitel gerade richtig gesagt? Ich weiß es nicht, aber
ich verlinke es auf jeden Fall in der Beschreibung.
Sehr gut. Es gibt meine Homepage lukasklaschinski.de. Ich werde dieses Jahr auf eine ganz kleine Tour gehen. Also nicht viele Stops, weil ich immer so viel berufliche andere Sachen mache und gerne vielseitig bin. Deswegen habe ich nicht so eine wahnsinnig große Tour, aber eine feine. Da freue ich mich, wenn die Leute kommen. Mhm. Da kann man Psychologie erleben und ganz viel für sich selber mitnehmen und Erfahrung machen. Ja, im Fernsehen immer mal wieder und in den Podcasts, die ich mache. Ne? Und da vielleicht ganz zuallererst, so bin ich eben, meiner Kollegin Stefanie Stahl und beste Freundinnen.
Mhm. Sehr schön, vielen Dank. Bist du auch in München bei deiner Tour?
Oh, ich habe die Daten gerade nicht ganz parat, aber ich glaube schon, ja. Aber da bist du dann herzlich eingeladen. Also kannst du auf die Gästeliste kommen, wenn du möchtest.
Das freue ich mich, klingt sehr gut. Ja, dann kommen wir zu meinen drei abschließenden Fragen. Und zwar ist meine erste Frage, was ist in deinem Alltag nicht wegzudenken?
Sport auf jeden Fall, weil Sport ist für mich Psychotherapie in Bewegung. Ich merke das immer wieder, wenn ich unausgelastet bin und dann irgendwie eine Dreiviertelstunde Sport mache. Und da mache ich sehr viel gerne. Also ich bin Kettlebell-Verfechter. Ich hasse Ausdauersportarten, aber ich mache es trotzdem gerne für den Effekt danach. Und am liebsten mag ich so Spiele- und Spaßsportarten, Surfen, Basketball, Eishockey. Also Sport ist nicht wegzudenken. Ich habe mal eine Zeit lang weniger Sport gemacht und habe mich gefragt, hä, warum geht es mir denn gerade nicht so gut? Und das liegt meistens daran. Mhm. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass Sport irgendwie jede Stimmung irgendwie verändert. Aber es ist auf jeden Fall eine gesunde, gute Basis für mich.
Ja, es ist einfach ein guter, wichtiger Ausgleich und natürlich wichtig für unsere langfristige Gesundheit. Und 100%. Was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben gewesen?
Vater sein, mit hundertprozentiger Sicherheit. Weil ich ganz, ganz viel natürlich auch mich selber in meiner eigenen Kindheit reflektiere und überdenke. In dem Moment, wo du Vater, Mutter wirst, Eltern wirst, erlebst du ja dich selber wieder. Und Glück und Freude kommen nochmal wieder neu rein ins Leben. Dadurch, dass du das erlebst über die Augen deines Kindes und aus einer anderen sozialen Perspektive. Ne? Wir sind ja soziale Wesen und uns macht Verschenken tatsächlich am Ende glücklicher als beschenkt werden. Und das mitzuerleben, auf jeden Fall.
Sehr schön. Und meine letzte Frage, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Auf jeden Fall gefühlsbereiter zu werden. Ich glaube, es hätte einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Gesellschaft, wenn wir gucken, wer regiert die Welt, ne? Und wer fügt eigentlich auch der Welt großes Leid zu? Das sind meistens Menschen, die überhaupt nicht angebunden sind an ihre Gefühle. Die haben häufig die Wut, die viel, viel überdeckt, und aus der Wut heraus entscheiden sie, und aus der Wut heraus entstehen Kriege und entsteht ganz, ganz viel Leid. Also ich glaube, wenn wir angebundener wären zu allen Gefühlen, die wir haben, entsteht ein viel, viel besseres Miteinander und würde eine friedlichere Welt entstehen. Und auch ein friedlicheres Zusammensein mit mir selber. Und das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges, weil ich bin 24/7 mit mir zusammen.
Ja, schön. Vielen, vielen Dank, Lukas, für deine Zeit und das schöne Gespräch.
Ja, danke für die schönen Fragen.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.